Auch von meiner Seite einen gesegneten Sabbat. Ich freue mich, wieder mit euch hier sein zu dürfen und auch einige Gedanken aus dem Wort Gottes und den einen oder anderen persönlichen Gedanken teilen zu dürfen. Ich habe vor einigen Wochen einen besonderen Tag erlebt. Und zwar war das mein 40. Geburtstag. Das sage ich jetzt an der Stelle nicht, damit ihr mir noch gratuliert, sondern oder auch nicht das Beileid aussprecht dafür. Nein, das war insofern ein wichtiger Tag für mich, als ich das zwar nicht erwartet habe, aber doch irgendwo für mich spürbar gewesen ist, ich befinde mich im Moment an so einem Wendepunkt in meinem Leben. Ich habe das immer abgetan und gesagt, ja, ich werde sowas wie eine Midlife-Crisis nie erleben. Ich fühle mich auch nicht wirklich so in einer Krise im eigentlichen Sinn. Aber doch merke ich, wie viele Gedanken in meinem Inneren passieren, wie ich Rückblick halte auf mein Leben, wie ich darüber nachdenke, warum bin ich hier? Was will Gott von mir an diesem Moment im Leben? Aber auch dieser Blick auf meine Zukunft. Was wird in den nächsten 40 Jahren meines Lebens passieren? Gleichzeitig, und diese beiden Ereignisse kommen zusammen, befinde ich mich auch gerade in der Mitte, voraussichtlich so Gott will, von meiner Zeit, die ich hier bei euch verbringen darf. Ich habe vor einiger Zeit ein Gespräch geführt mit Stefan Zick, dem Vorsteher, und habe ihn mal so gefragt, ja, wie lange darf ich denn noch in der Krami bleiben? Und üblich ist ja, dass man so 8 Jahre vielleicht an einem Ort ist als Prediger, und er hat gemeint, nein, wir würden dich gern 10 Jahre haben in der Krami. Ich hoffe, dass das so ist. Das würde dann bedeuten, dass ich jetzt gerade 5 Jahre hinter mir habe und noch 5 Jahre vor mir. Aber auch das bedeutet, dass ich mich da gerade in so einer Mitte befinde und da die Frage naheliegt, was will Gott von mir und was will Gott von uns in dieser zweiten Hälfte, die uns noch verbleibt, miteinander. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch diese berühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Die gibt es als Buch, die gibt es verfilmt in wahrscheinlich 10 verschiedenen Versionen. A Christmas Carol oder eine Weihnachtsgeschichte, glaube ich, wird es auf Deutsch genannt. Wo es um diesen missmutigen, reichen Mann Ebenezer Scrooge geht. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine christliche Geschichte, aber ich erwähne sie an dieser Stelle doch, weil ein Element davon ganz gut zu meiner Predigt heute passt. In dieser Geschichte, da bekommt dieser Ebenezer die Möglichkeit, in die Vergangenheit zu reisen, ein Weihnachten aus seiner Jugendzeit noch einmal zu erleben, aus seiner Kindheit, glaube ich sogar. Und dann darf er in der Gegenwart in die Häuser verschiedener Familien blicken und sehen, wie ist denn Weihnachten für sie in diesem Jahr. Und da sieht er viel Leid und viel Unheil, das er hätte ändern können, aber er wollte nicht. Und dann wirft er einen Blick in die Zukunft, ans Ende seines eigenen Lebens, auch wieder ein Weihnachtsfest, und dann ist er dort ganz alleine. Er hat keinen Freund, keine Familie, niemanden, der ihn liebt. Und er blickt so aufs Ende seines Lebens und dadurch, und das ist die Moral von dieser Geschichte vielleicht, verändert er sich dann und beginnt mehr Liebe zu üben und mehr Freigebigkeit zu üben. Ich fühle mich ein kleines bisschen so wie dieser Ebenezer Scrooge im Moment gerade. Und das hat vor allem damit zu tun, dass ich in den letzten 2 Wochen einige doch auch bewegende Erfahrungen gemacht habe. Ich hatte vor 1,5 Wochen eine Predigerweiterbildung in Deutschland. Und dort habe ich 3 Tage verbracht mit einigen Kollegen. Und wir haben viele lange, intensive Gespräche geführt an diesen Abenden. Vieles von dem war sehr interessant und erbaulich. Aber einige Gespräche haben mich erschüttert. Vor allem ein Gespräch, das ich mit einem Kollegen geführt habe, das ist mir wirklich das wird mir in Erinnerung bleiben, vielleicht für den Rest meines Lebens. Und da ging es um die Frage von Zweifeln. Um die Frage davon, was passiert im Leben, wenn ich Dinge in Frage stelle. Und ihr kennt mich, ihr wisst, ich bin jemand, der möchte den Dingen auf den Grund gehen. Ich gebe mich nicht mit einfachen Antworten zufrieden. Und ich nehme auch nicht die Dinge immer gerade von der Oberfläche weg, sondern ich möchte in die Tiefe gehen. Und wenn ich eine Frage habe oder etwas nicht verstehe, dann versuche ich dem auf den Grund zu gehen. Und ich habe viele Fragen oder zumindest einige Fragen, auch in Bezug auf den Glauben und die Bibel und andere Bereiche, mit denen ich ringe. Und ich weiß, dass viele von euch ähnlich empfinden. Viele von euch haben so Fragen, wo ihr Zweifel habt, wo ihr ringt, wo ihr sagt, ich kann das nicht ganz so nehmen, wie es da steht zum Beispiel. Oder ist das wirklich genau so passiert, wie das da berichtet wird? Oder wie habe ich das zu verstehen? In diesem Spannungsfeld, das ich ja immer wieder auch mal schon erwähnt habe, von Wissenschaft und Glaube beispielsweise. Da kann man sich manche Fragen stellen. Aber dieses Gespräch, das ich da geführt habe mit diesem Kollegen, da ist mir mehr und mehr bewusst geworden, wohin kann das führen, wenn nicht mehr einfach nur eine Haltung in unserem Leben zum Vorschein tritt, bei der es darum geht, Dinge wissen zu wollen, sondern wohin führt es, wenn ich mehr und mehr eine Haltung an den Tag lege, die Dinge einfach kritisiert, die Dinge hinterfragt, die nichts mehr glaubt, die hinter allem irgendwo einen Zweifel sieht. Und das war dann jemand, für den war Ellen White sowieso nie ein Thema. Weil in seiner Gemeinde und in der Gegend, wo er aufgewachsen ist, da war das nie relevant. Überhaupt keine Ahnung eigentlich, wer das ist. Ist nicht relevant. Die Bibel ist dann mehr oder weniger ein Wort, das ziemlich relativ ist. Ja, das ist irgendwann entstanden und hat alle möglichen Phasen durchlaufen. Und ob wir das jetzt wirklich so glauben können, wie es drinsteht, naja, vielleicht will sie uns was sagen, aber es ist alles irgendwie relativ. Und ob Jesus nicht in der einen oder anderen Situation doch geirrt hat, weil, ich meine, er hat ja so Sachen gesagt und dann sind die scheinbar gar nicht passiert. Ja, so wie die eine Situation, wo er seinen Jüngern sagt, sie sind da auf dem Berg der Verklärung oder gerade auf dem Weg dorthin. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn sehen in Herrlichkeit kommen. Und dann sagt er so, naja, aber Jesus ist ja noch, ich meine, die Jünger sind ja schon alle tot und Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Dann hat das doch gar nicht gestimmt, was er sagt. Da gibt es viele Beispiele, die man nennen könnte. Und irgendwie habe ich dann im Gespräch so ein bisschen versucht herauszukitzeln, was bleibt denn überhaupt noch übrig für dich in deinem Glauben? Und er hat im Endeffekt dann eigentlich gesagt, naja, das Einzige, was für mich noch übrig ist, ist so dieses bisschen, diese Frage, die offen ist, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Es könnte sein, dass es Gott nicht gibt, aber ich halte mich doch an dem fest, dass ich glaube, es gibt ihn. Und auf der einen Seite ist das schockierend, auf der anderen Seite hat es mich auch irgendwie berührt und ich habe auch diese Dankbarkeit herausgespürt, dass er auch gesagt hat, naja, ich bin Gott dankbar, dass ich zumindest das haben darf und dass ich zwar nur diesen kleinen, etwas verglichen mit so einem Kreisel, der nur auf einer einzigen Spitze steht, dass ich nur diesen einen Berührungspunkt habe, nur dieses eine Ding, an dem ich mich festhalten kann und trotzdem hat Gott mich festgehalten. Trotzdem darf ich noch glauben, aber alles andere ist weggebrochen. Und was mich vielleicht am meisten schockiert hat oder traurig gemacht hat fast eigentlich, ist, dass sehr vieles von seinem Glauben, den er als Kind noch hatte, sehr vieles von seinem kindlichen Glauben ist in seinem Theologiestudium weggebrochen. Wo ihm erstmal all das ausgeredet wurde, was so kindlich ist und was so lächerlich ist und so, was man, ja, so naiv. Wie kann man denn so naiv glauben, wenn man vernünftig ist? Und dann ist das alles weggebrochen und es ist fast nichts übrig geblieben. Ihr merkt, dass mich das, wenn ich nur darüber rede, dass mich das bewegt. Und im Vergleich zu dieser Geschichte, die ich vorhin erwähnt habe, habe ich dann begonnen, auch über mich selber nachzudenken und zu überlegen, was kann denn in meinem Leben noch alles wegbrechen? Wo bin ich in der Gefahr, dass ich durch mein vielleicht zu viel Kritisieren oder zu viel Hinterfragen, wo bricht mir vielleicht etwas weg von dem, was ich in meiner Zeit, als ich neu Christ geworden bin, mir so wichtig war. Und ich erinnere mich auch noch ganz gut an mein Theologiestudium, dass ich bin ja an meinem 26. Geburtstag getauft worden. Also im Prinzip genau vor 14 Jahren vor meinem Geburtstag. Und ich bin nur wenige Monate nach meiner Taufe dann nach Bogenhofen gegangen, um dort Theologie zu studieren. Und ich war so eifrig, ich war so begeistert und überzeugt und so engstirnig. Ich habe ständig allen gesagt, was sie tun und lassen müssen. Und wenn irgendjemand beim Essen irgendwie was gesagt hat, was ich unkorrekt fand oder nicht christlich oder so, dann habe ich denen da schon einige Rügen ausgeteilt und so. Ja? Also im Rückblick bin ich froh, dass ich heute ein weiteres Herz habe und euch allen auch mehr Freiheit zugestehe, dass man den Glauben so oder so verstehen kann oder auch so oder so leben kann. Ja? Aber auf der anderen Seite geht einem nach vielen Jahren vielleicht doch auch etwas von dieser ersten Liebe verloren und von diesem kindlichen Vertrauen in Gott und sein Wort. Und ich möchte nicht am Ende meines Lebens dastehen und sagen, okay, jetzt habe ich noch ganz ein bisschen was übrig und ich halte mich halt an dem fest und vielleicht gibt's Gott oder nicht. Ich möchte mir eigentlich diese Dinge behalten, wo ich dieses Vertrauen habe in das Wort Gottes und in Gott. Gerade in den Situationen, in denen es vielleicht völlig unvernünftig wirkt. Und ich glaube, zumindest bei mir, ist es oft eine Frage von meinem Verstand, meiner Vernunft, meinem Wissen und einem Widerspruch zu dem, was vielleicht mein Herz sagt. Darüber möchte ich heute mit euch auch aus biblischer Sicht etwas nachdenken. Und es war interessant, in diesem Gespräch hat dieser Kollege einen Text erwähnt, der ihm sehr viel bedeutet. Und das ist im Markus-Evangelium. Und ich lade euch ein, schlagt doch das Markus-Evangelium mit mir auf. Wir werden dort durch einige Kapitel einen Rundflug machen und dann eine Landung in einem Abschnitt in Markus Kapitel 8 dann. Aber dieser Vers, den er hier erwähnt hat, findet sich in Markus Kapitel 9. Und dort ist diese Situation von einem Vater, der einen besessenen Sohn hatte. Das heißt von ihm, er hat einen sprachlosen Geist und der hat ihn immer herumgerissen. Es hört sich an wie eine Beschreibung, die wir heute als Epilepsie wahrscheinlich sehen würden. Aber den hat's gerissen und der hat ihn ins Feuer und Wasser geworfen und so. Und Jesus ist auf das eingegangen und kommt dann zu diesem Vater und dann macht er diese Aussage und das, ja, war interessant. Dieser Mann kommt zu Jesus und ich gehe nachher noch ein bisschen auf die genauen Umstände ein, aber er geht zu Jesus hin und sagt ihm, wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Und das ist schon interessant, diese Haltung, mit der er Jesus begegnet. Sagt, Jesus, wenn du irgendwas kannst, also für den Fall, dass du in der Lage bist, dann hilf uns bitte. Ja, ich bin mir da nicht sicher, aber wenn du was kannst, dann erbarme dich mir. Und dann sagt Jesus und antwortet, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, und jetzt ist diese Aussage, und die hat mein Kollege zitiert, der Mann schreit und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das finde ich so einen beeindruckenden und berührenden Text, dass ich ihn auch zum Titel der Predigt heute gemacht habe. Und das ist auch ein bisschen wie, ich glaube, das ist der Kern dessen, worum es heute gehen soll. Und ich habe ein Stück weit diesen Ruf in meinem Herzen verspürt. Und vielleicht spürt ihr das auch in eurem Herzen. Und diese Aussage, diese Bitte, Jesus, Herr, da ist ein bisschen was in meinem Herzen. Ich glaube ja, ich möchte ja vertrauen, aber hilf du all dem, wo ich nicht vertrauen und glauben kann. Hilf mir mehr zu vertrauen. Stärke meinen Glauben. Und ja, in diesem Fall hat das genügt. Der Sohn von ihm wurde geheilt und er hat diese Erfahrung sicherlich nie wieder vergessen. Was ich in der Situation auch noch interessant fand, ist, dieser Text, der meinem Kollegen, der mir wirklich ans Herz gewachsen ist, der ihm so viel bedeutet hat, über all die Jahre hinweg, er wusste gar nicht genau, was davor steht. Er kannte gar nicht genau die Situation, um die es da geht. Und als ich mir das dann einmal in der Früh durchgelesen habe, habe ich plötzlich gemerkt, in diesem Gespräch, das wir miteinander geführt haben, ist ein Punkt nach dem anderen in dieser Situation hier erwähnt worden. Alle die Dinge, die wir diskutiert haben, alle diese Schwierigkeiten und Herausforderungen werden in dieser Situation hier behandelt. Es spricht genau in diese Frage hinein. Bevor wir aber da jetzt noch genauer darauf eingehen, möchte ich etwas weiter zurückgehen im Markus-Evangelium. Einige Kapitel zurückschlagen und hier einfach mal den großen Überblick mir anschauen. Ich bin dem Markus-Evangelium ehrlich gesagt eine Weile etwas aus dem Weg gegangen. Ich hatte da immer das Gefühl, ja, in Markus, da stehen ja eh fast nur die gleichen Sachen drinnen wie im Matthäus-Evangelium. Da ist sehr viel parallel, sehr viel ähnlich. Und was bringt mir das jetzt denn noch zusätzlich? Ich lese lieber nochmal das Matthäus-Evangelium. Aber dann bin ich draufgekommen, auch jetzt zuletzt wieder, das Markus-Evangelium hat ein wichtiges Anliegen. Das Markus-Evangelium hat einen ganz bestimmten Fokus. Und ich glaube, dass das Fokus oder einer der Hauptfokuspunkte vom Markus-Evangelium genau in dieser Frage ist, wie gehe ich mit Zweifeln um? Wie ist das, wenn ich ein Herz habe, das irgendwie verhärtet ist? Und ich möchte euch einige Beispiele geben, um vielleicht das etwas deutlicher zu machen. Beginnen wir hier im Markus-Evangelium in Kapitel 6. Ich fliege hier wirklich einfach nur über einen Abschnitt nach dem anderen erstmal drüber. In Markus Kapitel 6, wenn wir da mal bei den Versen 30 bis 44 beginnen, gerade zuvor ist noch Johannes der Täufer getötet worden von Jesus, der wird später dann noch einmal erlebt. Jesus ist von seinen Familienangehörigen missachtet und verworfen worden. Ja, in seiner Heimatort hat er erlebt, dass er nichts gilt als Prophet. Also da schon viel Zweifel, viele Fragen. Dann kommen wir zur Speisung der 5000. Ein großartiges Ereignis, ein wunderbares Zeichen, das Jesus da tut. Und dann unmittelbar nachher, ein Abschnitt in den Versen 45 bis 52, lesen wir diese Geschichte von Jesus, der auf den See hinausgeht. Er sagt seinen Jüngern, geht voraus mit dem Schiff und dann kommt er ihnen hinterher, aber nicht in einem Boot, sondern er läuft auf dem Wasser. Und ich finde es interessant, wie der Markus diese Situation, diese Geschichte hier enden lässt. Jesus kommt ihnen auf dem Wasser zum Boot entgegen und sie erschrecken sich, weil sie glauben, das ist ein Gespenst. Und am Ende heißt es dann, ich lese nur die letzten zwei Verse, und Jesus trat zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich und sie entsetzten sich über die Maßen. Kein Wunder. Denn, und jetzt argumentiert Markus hier, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Okay, Markus sagt, sie haben ein hartes Herz gehabt, weil sie sich so erschreckt haben, ich weiß es nicht genau. Irgendwie ist in dieser Situation deutlich geworden scheinbar, dass sie Jesus noch nicht ganz verstanden oder vertraut haben. Dann gehen wir weiter. Jesus, ich überspringe einige Abschnitte hier. Wir lesen weiter im Kapitel 7. Da gibt es diesen Abschnitt dann in Versen 31 bis 37. Markus 7, Abvers 31 bis 37. Und ich glaube, hier begegnen uns jetzt auch in den nächsten Abschnitten Markus, der ganz bewusst bestimmte Ereignisse gewählt hat. Jesus hat so viele Zeichen und Wunder getan. Er hat so viele Menschen geheilt. Aber Markus wählt hier ganz gezielt bestimmte solcher Wunder aus. Und hier haben wir eine Situation, Markus Kapitel 7, Vers 31. Da wird berichtet von einem Menschen, dem sie begegnen, der ist taub und stumm. Der kann also nicht sprechen und er kann auch nichts hören. Und dann kommt Jesus zu ihm, er berührt ihn und er heilt ihn. Er heilt also seine Ohren, sodass dieser Mann dann in der Lage ist zu hören. Im nächsten Abschnitt haben wir die Speisung der 4000. Auch wieder ganz ähnlich wie in der ersten Situation ein großes Wunder. Und dann in Kapitel 8, in den Versen 10 bis 13, haben wir wieder eine solche Situation. Es geht wieder um Zweifel. Diesmal sind es die Pharisäer, die zu Jesus kommen und von ihm ein Zeichen fordern. Und hier in der Reaktion von Jesus sehen wir einen kleinen Unterschied zu den anderen Evangelien, nämlich, ich lese dort in Kapitel 8, Vers 12, da heißt es, und er, Jesus, seufzte in seinem Geist und sprach, was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr hinüber. Fällt euch der Unterschied auf zu den anderen Evangelien? Als Jesus sagt, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden, folgt ja normalerweise noch etwas. In Matthäus zum Beispiel heißt es dann, es sei denn das Zeichen des Jona. Also, da wird dann auf den Tod und die Auferstehung hingedeutet. Aber hier an dieser Stelle heißt es einfach nur, die bekommen kein Zeichen. Ich werde ihnen nicht beweisen, wer ich bin. Und ich glaube, das ist sehr zeitgemäß für heute. Es gibt viele Menschen und vielleicht auch der eine oder andere von uns in manchen Situationen. Wir würden uns wünschen, dass Gott sich irgendwie beweist, dass er sich unmissverständlich äußert oder zeigt. Und dann erleben wir Situationen, in denen er scheinbar nicht antwortet und scheinbar nicht reagiert. Oder es geschehen Dinge in der Welt und wir fragen uns, Herr, wie konntest du das zulassen? Du hättest doch eingreifen müssen. Wieso machst du denn nichts? Beweis dich doch endlich. Zeig doch, wer du bist. Aber er tut's nicht. Er sagt, ich gebe diesem ungläubigen Geschlecht kein Zeichen. Er will sich nicht beweisen? Interessant. Und dann im nächsten Abschnitt ist wieder der Blick auf die Jünger. Und sie haben ein ganz alltägliches Problem, sie haben nicht genügend Brot zu essen. Und Jesus nutzt die Situation, um sie zu warnen vor dieser Lehre der Pharisäer. Vor dem, was im Grunde alles kaputt machen kann. Er warnt sie davor, zuzulassen, dass sie Dinge in sich aufnehmen, die sie innerlich zerfressen und kaputt machen. Und er vergleicht das mit diesem Sauerteig, der alles durchsäuert. Wenn da auch nur ein kleines bisschen von dem reinkommt, und ich glaube auch hier kann man das vielleicht in Bezug auf den Zweifel sehen, wenn auch nur ein bisschen was von dem Wurzel fasst, von diesem Geist des Zweifelns, dann kann der alles durchdringen und am Ende bleibt nichts übrig, außer ein Strohhalm. Aber die Jünger verstehen ihn nicht, sondern sie glauben, er redet von echtem Brot. Und Jesus sagt dann zu ihnen, ich lese da in Vers 17 im Kapitel 8, und er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz? Ihr habt Augen und seht nicht. Habt Ohren und hört nicht. Und denkt nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viele Körbe blieben da übrig? Und irgendwie, ich meine, das ist ja eigentlich eine ganz alltägliche, harmlose Situation, aber Jesus scheint hier etwas in ihrem Herzen entdeckt zu haben, was er anspricht. Und er sagt, ihr seid in eurem Herzen verhärtet. Ihr versteht nicht, worum es wirklich geht. Ja, ihr würdet euch vielleicht wünschen, dass ich jetzt wieder ein großes Brotwunder tue oder solche Dinge, aber darum geht's doch gar nicht. Ihr braucht das nicht als Grundlage für euren Glauben. Und in gewisser Weise, glaube ich, sagt er hier, wenn ihr einfach eure Augen aufmachen würdet, wenn ihr euer Herz öffnen würdet, wenn ihr einfach bereit wärt, eure Ohren zu öffnen für das, was ich euch sagen will, dann könnte ich euch verändern. Es geht also wieder um Ohren, um Augen, die nicht hören, die nicht sehen können. Und interessant, was ist gerade die nächste Situation? Das ist Verse 22 bis 26 im gleichen Abschnitt, Kapitel 8. Die nächste Situation, die Markus hier erwähnt, ist wieder ein Heilungswunder. Und ich glaube, in diesem Heilungswunder geht es überhaupt nicht um die Person, die geheilt wird, sondern es geht eigentlich um die Jünger. kennt den Abschnitt wahrscheinlich, da kommt ein Mann, der wird zu ihm gebracht, ein Blinder, und sie wollen, dass Jesus ihn berührt und dass er ihn von seiner Blindheit heilt. Und dann nimmt Jesus den Blinden bei der Hand, er führt ihn aus dem Dorf hinaus und dann gibt er ihm ein bisschen Speichel auf die Augen. Und er legt seine Hände auf ihn und dann fragt er ihn, siehst du etwas? Und es ist interessant, gibt es irgendeine Situation, in der Jesus einen Menschen geheilt hat und es hat nicht geklappt? Oh, diesmal hat es nicht geklappt. Ah, Jesus hat, vielleicht hat er irgendwas übersehen. Der Mann antwortet, ich sehe die Menschen, als sehe ich Bäume umhergehen. Ja, also offensichtlich alles ziemlich verschwommen und so. Er hat nicht gut gesehen. Hat hier Jesus was verpasst? Sicherlich nicht. Nein, ich glaube, Jesus möchte hier den Zuhörern und auch uns in dem Gleichnis oder in dieser Heilung etwas vor Augen führen, etwas deutlich machen. Es heißt dann weiter im Vers 25 und 26, danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte. Und er schickte ihn heim und sprach, geh nicht hinein in das Dorf. Jesus berührt diesen Menschen also ein zweites Mal. Und vielleicht hätte es ihm auch schon genügt. Ich meine, wenn du blind bist und du kannst ein bisschen was sehen, du kannst ein bisschen verschwommen Menschen wie Bäume erkennen, das ist schon so viel besser, als gar nichts zu sehen. Aber ich glaube den Jüngern und ich glaube auch uns geht es ein bisschen so. Wir haben in unserem Leben, in unserem Glauben, in unserem Vertrauen zu Gott vielleicht manchmal so etwas erlebt wie eine halbe Heilung. Wir haben etwas gewonnen, wir haben etwas gefunden und das ist so viel besser als blind zu sein, dass wir uns vielleicht damit zufrieden geben. Aber gar nicht wissen, was Jesus wirklich mit uns und für uns tun möchte. Uns vielleicht gar nicht bewusst sind, dass wir gar nicht wirklich so deutlich oder klar sehen, dass unser Glaube noch so viel stärker sein könnte, unser Vertrauen noch so viel größer sein könnte, als wir das jetzt im Moment erleben. Und ich finde es auch ermutigend. Jesus kann einen Menschen und ein Menschenherz auch mehr als einmal berühren. Er kann uns, auch wenn wir in diesem Zustand, wie dieser Mann uns befinden, uns auch wieder ganz klar sehen lassen. Aber in diesem Zustand ist die Frage, okay, wird es jetzt immer schlechter, bis ich am Ende vielleicht wieder blind bin für den Glauben? Oder vertraue ich mich Jesus an und er lässt mich klarer sehen? Ja, in den kommenden Abschnitten wird dann auch deutlich, dass vieles von dem, was die Jünger nicht verstanden haben, auch damit zu tun hatte, sie haben Jesus nicht verstanden. Sie haben gar nicht wirklich kapiert, wer er ist und wofür er gekommen ist. Ja, es war toll, wenn er sie satt gemacht hat, wenn er Wunder gemacht hat, wenn er Brot vermehrt hat. Aber dass er leiden musste und dass auch sie leiden müssen, das wollten sie lieber nicht hören. Dass zum Messias sein auch gehört, am Kreuz zu sterben, das wollte Petrus nicht und verwehrt sich dagegen. Aber Jesus macht deutlich, genauso wie es für ihn dazu gehört hat, gehört es für uns dazu, dass das Leben auch aus Leid besteht. Dass wir in schwierige Situationen kommen und dass Gott das auch zulässt. Und auch da können wir uns fragen, Herr, wenn du mich wirklich lieb hast, warum passiert mir dann das? Okay, und jetzt kommen wir schließlich zum 9. Kapitel und damit möchte ich mich noch ein bisschen fokussieren, bevor wir zum Schluss kommen. Im 9. Kapitel vom Markus-Evangelium ist diese Situation und auch dieser Vers erwähnt, den ich vorhin schon zitiert habe. Da heißt es, Jesus sprach zu ihnen, also zu seinen Jüngern, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen mit Kraft. Und unmittelbar danach heißt es dann, und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein, und er wurde vor ihnen verklärt. Nur um diesen einen Zweifel vielleicht hier auszuräumen, Jesus spricht nicht davon, dass seine Jünger nicht sterben werden bis zur Wiederkunft. Jesus spricht hier davon, dass einige seiner Jünger seine Herrlichkeit sehen werden, und er spricht unmittelbar von dem, was danach passiert. nämlich von Petrus, Jakobus und Johannes, die auf den Berg mit ihm gehen und dort ihn in seiner Göttlichkeit sehen können, bevor sie den Tod schmecken. Und wahrscheinlich spricht er sogar da von seinem eigenen Tod. Bevor sie mit dem Tod von Jesus konfrontiert werden, haben sie ihn in seiner Göttlichkeit gesehen. Und Jesus nimmt nur 3 von den 12 mit und am Ende nach dieser Situation sagt er ihnen, erzählt niemandem was davon, bis ich auferstanden bin von den Toten. Warum denn? Warum sollten denn die Jünger jetzt nicht den anderen etwas von dieser großartigen Erfahrung erzählen, die sie da gerade gemacht haben? Ich glaube, schon alleine deswegen, weil die anderen 9 Jünger einfach eifersüchtig geworden wären. Weil sie sich vielleicht gefragt hätten, warum durften wir nicht darauf? Warum durfte ich nicht auch so etwas Großartiges erleben? Und mir persönlich geht es auch manchmal so. Ich lese in manchen Büchern, ich höre manche Geschichten, vielleicht manchmal auch von irgendwelchen Pastoren in anderen Ländern und dann werden da Dinge berichtet, unglaubliche Wunder und dann komme ich selber ins Zweifeln und vielleicht werde ich sogar manchmal ein bisschen eifersüchtig, weil ich mir denke, warum habe ich denn das noch nie erlebt? Ist mein Glaube zu klein? Habe ich nicht genug gebetet? Hätte ich irgendwas anders machen müssen, damit diese Krankensalbung doch funktioniert? Und das sind auch vielleicht manche Zweifel, manche Unsicherheiten und vielleicht kennt ihr das auch. Und ich glaube, Jesus wollte die restlichen 9 Jünger ein Stück weit vielleicht auch vor dem schützen, damit nicht die 3 dann anfangen, von diesem großartigen Ereignis zu erzählen. Und in der Situation, die ja unmittelbar danach passiert, geht es ja im Prinzip auch genau um das. Da kommt Jesus vom Berg runter und dann heißt es hier im Vers 14, und jetzt ist dieser Abschnitt mit dem Mann und seinem besessenen Kind, da heißt es dann folgendermaßen, Vers 14, und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sie sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Genau das. Er aber antwortete ihnen und sprach, O, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und da ist jetzt dann für mich schon die Frage, wovon spricht Jesus da? Haben seine Jünger nicht genug geglaubt? Haben seine Jünger nicht genug vertraut, dass dieser Knabe geheilt werden kann? In jedem Fall spricht Jesus sehr deutlich an, dass es da Unglauben gab. Dass da kein Vertrauen oder kein Glaube war. Und dann heißt es in Vers 20 weiter, und sie brachten ihn zu ihm und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Und jetzt kommt diese Aussage, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und an der Stelle muss ich mir die Frage stellen, vielleicht ging es gar nicht so sehr um den Glauben der Jünger. Vielleicht ging es vor allem um den Glauben des Vaters von diesem Kind. Der zwar zu Jesus gekommen ist und zu seinen Jüngern, damit dem Sohn geholfen wird, aber er war sich gar nicht sicher, ob Jesus wirklich helfen kann. Vielleicht spricht Jesus vor allem diesen Unglauben an. Aber er zeigt sich gleichzeitig so gnädig, weil er dieses bisschen Glauben, diesen Funken, mit dem der Mann zu ihm kommt, nimmt und aus dem alles macht. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus, und der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Versteht ihr, was Jesus da sagt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es verstehe. Ich habe eine Idee, was er hier meinen könnte. Die Jünger haben diese Erfahrung gemacht und sie müssen sehr enttäuscht gewesen sein, auch von sich selbst. Da kommt jemand zu ihnen, sie sind von ihrem Meister zurückgelassen und sie treten in seinem Namen auf, aber sie haben es nicht geschafft. Sie haben es verbockt. Sie haben nicht genug geglaubt oder was auch immer. Sie fragen sich, warum konnten wir das nicht? Und dann sagt Jesus, es gibt diese Art, die durch nichts ausfahren kann, als durch Beten. Und ich glaube, was Jesus mit dieser Art meint, ist diese Art des Glaubens. Diese Art ist der Unglaube, der in uns ist. Und wir haben das tief in uns manchmal, diese Zweifel und diese Unsicherheiten und diese Fragen. Und gerade wenn wir vernünftig und vernunftbegabt sind, dann fragen wir uns, was würde denn das jetzt bringen, in dieser Situation zu beten? Gott ist so groß, wenn es ihn wirklich gibt, der weiß doch eh alles. Und unsere Vernunft sagt uns, dass das überhaupt nichts bringen kann, zu beten, weil entweder Gott will, dass der geheilt wird, dann macht er das auch ohne unsere Hilfe. Oder wenn er es nicht will, dann werden wir ihn auch nicht durch unser Gebet davon überzeugen können, oder? Es braucht also eine bewusste Entscheidung gegen meinen Verstand manchmal, trotzdem zu beten. Weil ich mich in dieser Situation bewusst darauf einlasse, zu sagen, Gott, ich bete zu dir, ich glaube, dass das einen Unterschied macht, auch wenn ich nicht verstehe, warum. Und ich möchte zum Schluss noch eine letzte Sache erzählen aus diesem Gespräch oder aus diesen Tagen, die ich dort verbracht habe. Und das hat mich wirklich auch sehr bewegt. Es gab noch jemanden anderen, der in einem Gespräch, an einem von diesen Abenden etwas erzählt hat. Und das hatte genau mit Gebet zu tun. Das war ein beeindruckender, gestandener Mann, der wirklich gut reden konnte, der mich auch immer wieder berührt hat durch seine, ja, durch seinen Glauben, durch die Auslegung vom Wort und so. Dann hat er erzählt davon, dass es da vor einiger Zeit zu einer Situation gekommen war, die hat ihn wirklich verunsichert. Das war in so einer Runde auch wieder unter Kollegen und da ging es ums Thema Gebet. Dann hat er erzählt, ja, da hat jemand etwas zu mir gesagt und das hat mich wirklich verunsichert. Da kam jemand zu ihm, der nämlich genau das zu ihm, der ihn genau konfrontiert hat. Ich glaube, es ging um irgendeine Glaubenserfahrung, um irgendeine Kleinigkeit, ja? Vielleicht kennt ihr das, ja? Oh, ich habe keinen Parkplatz gefunden, dann habe ich gebetet und dann war plötzlich vor mir, ist die Parklücke aufgegangen. Oder ich habe meinen Schlüssel verloren und dann habe ich ihn mit Gottes Hilfe wiedergefunden. Gibt's ja so Situationen und dann denkt man sich vielleicht, ach komm, ist das doch eine bisschen lächerliche Situation. Warum sollte sich da Gott um das kümmern? Und das war genau das, was der eine zum anderen gesagt hat. Er hat gesagt, warum sollte sich Gott um diesen Kleinkram scheren? Und er hat noch stärkere Worte verwendet. Im Prinzip hat er zum Ausdruck gebracht, Gott kümmert das überhaupt nicht, was du glaubst. Solche Kleinigkeiten, warum möchtest du dich mit so etwas, wenn Gott sich ja schon noch nicht einmal um die großen Probleme in der Welt kümmert, wenn Gott noch nicht einmal verhindert, dass all die Kinder missbraucht werden und all die Menschen sterben, warum sollte er sich dann um so einen kleinen Kram kümmern, der dir wichtig ist? Und als ich ihn angeschaut habe, wie er das erzählt hat und so ein bisschen gesehen habe, wie er in sich ein Stück weit zusammengefallen ist, wie ihm von seinem kindlichen Glauben etwas zerbrochen ist, durch diese herzlose Aussage. Da habe ich genau an das denken müssen, was dann in den Kapiteln später beschrieben wird. Wo Jesus so deutlich sagt, er sagt, Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Ihr müsst werden wie ein Kind, damit ihr das Reich Gottes erben könnt. Dieses kindliche Vertrauen, nicht die Vernunft, nicht eure Intelligenz, nicht euer Geld. Es ist das Vertrauen, das kindliche Vertrauen. Ich kann meinen Kindern irgendetwas sagen, was völlig absurd ist, und sie werden mir trotzdem vertrauen. Vielleicht nicht mehr in allem. Sie werden auch immer vernünftiger. Aber trotzdem, sie vertrauen mir. Ich könnte ihnen sagen, spring von irgendwo da oben runter, ich fange dich auf, und sie würden es machen. Und dann, auf der einen Seite sagt er, wenn wir nicht werden wie die Kinder, dann können wir nicht in das Reich Gottes kommen. Und auf der anderen Seite macht er eine Warnung. Und diese Warnung ist sehr deutlich. Und diese Warnung ist mir ins Herz gegangen, und ich möchte, dass sie auch euch ins Herz geht. Er sagt, wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt wird und er ins Meer geworfen werde. Ich glaube, wir müssen aufpassen, wenn wir Zweifel sehen. Ich glaube, das ist keine harmlose Sache. Ich glaube, wir können damit Dinge zerstören in den Herzen unserer Geschwister. Und ja, ich werde mir wahrscheinlich mein Leben lang diese Haltung bewahren, dass ich Dinge auf den Grund gehen möchte. Aber ich möchte nicht ein Zweifler sein. Und ich möchte euch auch bitten, dass ihr das nicht seid. Weil ich glaube, was Jesus hier zum Ausdruck bringt, in all diesen Beschreibungen, in all diesen Gleichnissen, in all diesen Heilungen ist, er möchte in uns etwas verändern, dass wir wieder werden können wie Kinder. Und das geht. Wir sind erwachsen, wir sind vernünftig, wir sind reif. Aber mein Gebet heute ist, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Mach mich wieder fester in diesem kindlichen Vertrauen, in diesem kindlichen Glauben, und hilf mir, dass ich das auch in meinen Geschwistern, in all den Menschen stärken und unterstützen kann, denen ich begegne. Und ich glaube, wie er hier sagt, es beginnt mit dem Gebet, mit dem Vertrauen darauf, dass Gott das hört, was ich sage, egal wie klein es ist. Und wenn es nur um einen Schlüssel geht, Gott, ist das wichtig. Wenn meine Kinder zu mir kommen und mir irgendetwas sagen, was scheinbar eine Kleinigkeit ist, dann komme ich nicht her und sage, ja, was belastest du mich mit sowas Unnötigem? Nein, ich höre ihnen zu und ich sage, aha, okay, das ist für dich wichtig. Und weil es für dich wichtig ist, ist es für mich wichtig. Und mit der gleichen Haltung begegnet Gott uns. Und wenn das ein Parkplatz ist oder ein Auto oder was auch immer es ist Gott wichtig, weil wir ihm wichtig sind. Also lasst uns diese Babyschritte machen, dieses kindliche Vertrauen üben, vielleicht besonders im Gebet, in dem, dass wir uns Gott hingeben und dass wir das vielleicht auch zu unserem Gebet machen, zu sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.